Ich will heute reden über die negativen Kräfte, die frei werden durch seelische Verletzungen und deren Folgen und darüber, wie diese behoben werden können, was geschieht durch Vergebung. Aber ich will nicht über Vergebung im Allgemeinen reden, auch nicht mit längst bekannten Allgemeinplätzen kommen, sondern ich will einige besondere Zusammenhänge vortragen, von denen manche möglicherweise noch gar nicht so richtig hier bekannt sind, einige nicht bekannt sind. Verletzungen und Beeinträchtigungen, Verwundungen sind allgegenwärtig, die Bibel nennt das sehr deutlich so und beschreibt solche Verletzungen unter anderem mit dem Begriff Ärgernisse. Und es gibt wohl auf dieser Erde kein Leben ohne solche Verwundungen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Sünde, Lieblosigkeit, Egoismus, Gemeinheit herrscht um uns herum. Und so kann es nicht ausbleiben, dass jeder irgendwie in Reichweite solcher Attacken, Anschläge kommt. Und manch einer wird sehr arg gebeutelt und schlimm zugerichtet. Diese Verletzungen rauben unser Wohlbefinden, sie stellen uns in Frage, sie unterlaufen unseren Ruf, unser Wertgefühl und das ist das, was uns am meisten zu schaffen macht. Das geschieht im privaten Bereich, gesellschaftlich und in allen anderen Ebenen und kann dann Folgen haben bis zum finanziellen und zu körperlicher Krankheit. Die Folgen sind Schmerzen, Schmerzen in der Seele. Schmerzen, die dann zu Lähmungen, zu Angst führen und durch die der Betreffende manchmal den Eindruck hat, ihm wird die Existenzberechtigung abgesprochen. Wenn irgendein anderer sich gegen einen stellt und einen total attackiert und in der Mitte der Person durch bestimmte Maßnahmen trifft, dann greift das so tief in unser Leben ein, dass man meint, es wird einem das Recht abgesprochen, da zu sein und so zu sein, wie man ist, überhaupt zu existieren. Das tut ungeheuer weh und das geht nicht ohne Gegenmaßnahmen unsererseits, die wir dann ergreifen, um das irgendwie zu begrenzen, um uns herauszuretten aus dieser Bedrängnis. Und weil das alles so sehr weh tut, und weil wir diese seelischen Schmerzen nicht verkraften und ertragen können, deswegen verdrängen wir diese Problematik schnell. Eben um diese Schmerzen, diese hochakuten Schmerzen zu beseitigen. Und oberflächlich kann dann eine Beziehung zu dem Aggressor, zu demjenigen, von dem die Verletzung ausging, zustande kommen, die von Frieden gekennzeichnet ist, wenn man dann einen solchen Menschen nach einiger Zeit oder nach Jahren vielleicht fragt, wie es ihm geht im Hinblick auf diese Person, dann sagt sie sehr häufig, fast im Regelfall, ach, es geht mir eigentlich jetzt ganz gut mit ihm oder ihr, wir haben Frieden, wir verstehen uns und wir sind aus dem Ärgsten heraus. So sagen die Betreffenden mit Überzeugung, aber das ist nur die oberflächliche Situation und nicht das, was wirklich vorliegt. Darunter kann sich Aggression und Hass und Distanz und Rache und Meidung fortsetzen und es wird keine Heilung zustande kommen, bestenfalls eine Scheinheilung, die aber dann doch viele weitere Konflikte, Symptome und Krankheiten erzeugt. Der Schaden, ihr Lieben, der dadurch zustande kommt, ist umso größer, je früher in unserem Leben solche Verletzungen eintraten. Und je näher im Sinne von Verwandtschaft und Freundschaft der Betreffende ist, durch den wir derartiges erlitten haben. Heilung kommt nur durch Vergebung zustande. Das ist der einzige Weg. Und vergeben heißt Gnade gewähren. Aber man kann nur das geben, was man hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man zunächst einmal Gnade für sich selbst beansprucht und überhaupt ein Leben der Gnade führt, ein Leben so, mit so viel Gnade, dass man sie weiterreichen kann und das heißt Vergebung. Aber wenn wir Gnade für uns beansprucht haben, bekommen haben, Begnadete sind, dann ist es auch in der Tat wichtig, dass wir anderen diese Gnade weitergeben, auf ihre Verletzungen und ihre Verwundungen hin. Und wenn wir das nicht tun, sagt uns das Wort sehr, sehr deutlich, dass an uns Gnade verwehrt wird, weil wir von Gott Gnade bekommen haben und sie nicht weiterreichen. In unserem bekannten Gebet, Vater unser, sagen wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und in Markus 11, 26 wird uns sogar gesagt, dass der Herr uns unsere Sünde nicht vergeben kann, wenn wir anderen ihre Sünde an uns nicht vergeben. Und dann werden wir natürlich unausweichlich in Bitterkeit und in Anklage landen und am Leben vorbeigehen. Aber ihr Lieben, Vergebung ist weitaus mehr als das Tilgen von irgendwelcher Schuld, die andere an uns begangen haben, um dann ein Gleichmaß von Frieden und Wohlergehen, mittlerer Lebensqualität zu erreichen. Vergeben führt weit darüber hinaus, sondern führt zu einer Steigerung von Leben und Freude und Segnung über das Maß hinaus, was vorher vorhanden war. Die Bibel sagt das ganz, ganz eindeutig, dass wir nach Verletzungen, nach Sünde andere an uns und sogar übrigens auch nach unserer eigenen Sünde, wenn dann Gnade darauf gekommen ist, dass wir dann weitaus mehr Leben und Segnung und Lebensqualität erfahren, als ohne diese hässlichen Erfahrungen der Sünde zwischendurch an uns oder durch uns. Und ihr Lieben, das müssen wir sehen. Und das Ziel ist also Training im Leben, damit wir mit diesen hässlichen Umständen, Infragestellungen, Verwundungen, Verletzungen und dergleichen richtig umgehen können und tatsächlich das Leid verwandeln in Freude und in Frieden und ich sage es einmal ganz deutlich, in ein Leben der Leichtigkeit. Das war die Vorrede, ganz kurz, ganz knapp. Und jetzt, ihr Lieben, will ich euch einige Szenen vorlegen, einige Beispiele und typische, immer wieder vorkommende, unterscheidbare Verletzungssituationen und dann beschreiben, wie die jeweilige Vergebung aussieht. Fangen wir mit einer ganz klassischen Szene an. Das geschieht zum Regelfall im Erwachsenenalter. Man hat Kindheit und Jugendzeit hinter sich gelassen und erlebt dann, wie aus der Umgebung man in irgendeiner Form verwundet wird. Durch eine verbale Ohrfeige, durch Gemeinheit, dadurch, dass man übersehen worden ist, missachtet worden ist, übervorteilt worden ist, dass böse Gerüchte gegen uns in Umlauf gebracht worden sind, Verleumdung und Täuschung, finanzielle Schädigung und so weiter. Also das Spektrum von solchen Gemeinheiten ist ja sehr, sehr groß. Wir kennen einige davon. Wenn wir jetzt im Sinne des Herrn handeln wollen und Heil aus dieser schlimmen und verdrießlichen und schmerzerzeugenden Situation herauskommen wollen, ist unsere Reaktion doch völlig klar. Gott hat dir alles vergeben, jede Form von Schuld, deine ganze Ungerechtigkeit getragen durch Jesus, der das übernommen hat. Und so erwartet er von dir, dass du auch vergibst. Und du wirst hoffentlich vergeben. Du machst es so, dass du auf den Herrn schaust, nicht ununterbrochen auf das Problem. Du schaust auf den Herrn. Du siehst in sein Angesicht. Du erlebst seine Liebe. Du kuschelst dich bei ihm ein. Du empfängst seine Bejahung, seine Bestätigung und erlebst diese wunderbare Nähe, seine Wärme, seine Freundlichkeit und aus diesem Zustand heraus, das ist alles Gnade, aus diesem Zustand heraus vergibst du. Aber du tust nicht nur das. Vergeben würde bedeuten, dass man gerade mal das Unrecht, die Minussituation irgendwie aushöhlt. Du solltest weitergehen. Du solltest dann für den Betreffenden beten. Du solltest ihn regelmäßig segnen. Du solltest überlegen, ob nicht in einer angemessenen Form es sogar richtig wäre, ihm Gutes zu erweisen. Da musst du vorsichtig sein, denn das kann auch verkehrt aufgefasst werden. Aber irgendwie wird sich doch eine Chance ergeben, dass du dem Betreffenden oder der Betreffenden etwas Gutes antust, was aus der Tiefe deines Herzens kommt. Und noch eins, wenn das alles so gelaufen ist, dann stell dir doch auch die Frage, ob nicht du auch selbst in irgendeiner Form an diesem ganzen Ding beteiligt warst und dem Aggressor irgendwie eine Handhabe oder einen Anlass gegeben hast. Und so wirst du heil heraustreten mit einer Erfahrung, die ein Mehr an Frieden und an Sicherheit und Geborgenheit dir gibt, und es wird dir nützlich gewesen sein. Nummer eins. Die zweite Rahmensituation schließt sich hier an. Sie sieht um einiges anders aus. Du hast kräftig ausgeteilt. Ungute Worte, Handlungen voller Arroganz und Kritik, Demütigungen, Ungerechtigkeiten in irgendeiner Weise, Egoismus. Du hast den Betreffenden durch irgendwelche Maßnahmen ausgespielt oder auflaufen lassen, böse Gerüchte ausgestreut und so weiter. Und er hat zurückgeschlagen, oder sie hat zurückgeschlagen. Wahrscheinlich um einiges deutlicher und stärker, als dein Erstschlag war. Du bist empört. Wie kann man das nur so machen? Aber jetzt bist du dran mit Vergeben. Aber indem du anfängst zu vergeben, merkst du, du kommst nicht so richtig weiter. Das reicht alles nicht aus, was du machst. Du hast nicht den Wahrheitsuntergrund der Situation erreicht. Du kommst nicht zur Ruhe. Eigentlich bekommst du selbst keine wirkliche Vergebung. Du musst nämlich zuerst deine eigene Aggressionshandlung klar sehen, als böse Attacke, als Sünde erkennen und dich dafür entschuldigen. Um Vergebung bitten für deine Sünde bei dem Betreffenden. Und das machst du deutlich, mit klaren, hörbaren Worten und demütigst dich vor ihm. Und dann anschließend vergibst du ihm seine Schuld, nämlich seine nachfolgende Attacke. Und das machst du leise, ganz leise. Er hört nichts davon, er sieht nichts davon. Nein, er hört nichts davon, aber er sieht die Reaktion. Du sagst ihm nicht, jetzt will ich dir auch vergeben. Du lässt diesen Satz einfach beiseite. Ja? Du redest ganz laut und ganz eindeutig, ungeschminkt von deiner Schuld. Und zwar so, als ob nur du in diesem Komplex von Schuld und Reaktion schuldig geworden wärst. Und anschließend vergibst du. Und noch eins, du vergibst ihm unabhängig davon, ob er darum bittet oder nicht. Und du bittest um Vergebung unabhängig davon, ob er sie annimmt oder nicht. Aber du wirst feststellen, dass deine Demütigung oder und deine Vergebung in einer interessanten Weise dafür sorgen, dass der andere irgendwie unsicher wird in seiner Position und nachdenklich wird und wie unter einen Sog gerät und hineingezogen wird in eine Haltung von Nachdenklichkeit, Nachgiebigkeit und Gnade und dann auch selbst abrückt von seiner Position. Und das ohne eine direkte, mit Worten einhergehende Verbindung, indem du ihn aufforderst, das geschieht irgendwie durch unsichtbare Stränge und Züge eben diesen göttlichen Sorg. Das ist wunderbar. Das sind die bekannteren Fälle von Verletzung und Vergebung. Jetzt will ich einige euch berichten, die weniger bekannt sind. Es kommt erstmal ein fataler Sonderfall, der auch leider bei Christen vorkommt und gar nicht mal so ganz selten und der jedes Mal, wenn er geschieht, bestürzend ist. Da lebt jemand in unserer Umgebung in erkennbarer Unabhängigkeit, in religiösen Eifer, ist voller Stolz und Bitterkeit und vielleicht penetrant moralisierend. Und es kann nicht anders sein, bei einer derartigen Mischung, bei einem solchen Verhalten, zieht der Betreffende durch seine Unwahrhaftigkeit und Gnadenlosigkeit eine Menge Probleme auf sich. Und Unheil türmt sich auf seinem Haupt und erdrückt ihn. Und er geht darunter schier zugrunde und lastet das aber allen anderen an. Nur sie haben Schuld. Seine Bitterkeit ist unübersehbar und greift in alle Bezüge seiner Umgebung hinein. Alle werden indirekt oder sogar mit Worten als Schuldige ausgemacht. Dann kommt ein lieber, unschuldiger Hauskreisleiter daher. Oder auch ein Pastor. Oder ein Ältester. Oder irgendjemand, der doch eine Art geistlicher Verantwortung hat. Und behutsam macht er ihm, ich betone behutsam, macht er ihm klar in einem Gespräch, dass auf seiner Seite eine Menge von Ursachen sind. Er versucht, das liebevoll aufzudecken und ihn zu korrigieren. Und was geschieht? Ich bringe diesen Punkt deswegen, weil er relativ häufig geschehen ist. Was geschieht? Der Betreffende ist empört darüber, sieht das als eine Unverschämtheit an und erlebt diese Korrektur, diese Zurechtweisung, auch wenn sie liebevoll geschehen ist, als eine weitere Verletzung. Wahrheit, in diesem Fall liebevoll, davon gehen wir erstmal aus in diesem Fall, liebevoll vermittelt, wird als Verletzung angesehen und der Betreffende schießt zurück und lässt sich nicht sagen. Das sind schon schlimme Situationen. Der Betreffende ist so tief in seinem verkehrten Denken drin, dass alles, was nicht seinem System entspricht, von seiner Sicht her gesehen, eine Gemeinheit und Unverschämtheit ist. Ihr Lieben, hier ist Hilfe schwierig. Meistens hilft nur, wenn überhaupt, dass man sich ganz behutsam zurückzieht. Und zwar so, dass man nicht den Betreffenden leerlaufen lässt, was eine Steigerung, in diesem Fall sogar eine verstehbare Steigerung seiner Verärgerung herbeiführen würde, sondern sanft sich zurückzieht und für ihn liebevoll, ehrlich, konstant in der Fürbitte eintritt vor dem Herrn. Und dann kann der Herr durchaus, wenn ein Rest von Neigung zur Wahrheit da ist, ihm heraushelfen aus dem Problem. Und häufig gelingt das nicht. Und wisst ihr, was dann die Folge ist? Mit ziemlicher Regelmäßigkeit verlassen der Gemeinde. Erst bei uns, dann nachher bei der zweiten Gemeinde und dann bei der dritten Gemeinde und dann bei der vierten Gemeinde. Und so weiter. Jetzt kommen wir zu einem vierten Punkt, einem Kernbereich von Vergebung. Ein Gesichtspunkt, der darüber bestimmt, ich sage es mal sehr deutlich und ich glaube, dass ich nicht übertreibe, ob du gesegnet bist, befriedet wirst in deinem Leben, in Erfüllung und Gesundheit durchs Leben gehst oder ob du in irgendeiner Minderform von Leben oder Leiden oder Vegetieren dahin siehst. Ich rede von vielen gleichförmigen oder ähnlichen Verletzungen, die du erlebt hast, meistens schon anfangend in der Kindheit, in der Jugendzeit und später kommen dann ähnliche noch dazu im Erwachsensein. Ich rede also von einer Kette von Leidenserfahrungen. Sie haben dein Leben gekennzeichnet und auch verstümmelt. Sie taten alle sehr, sehr weh. Und wenn du an sie zurückdenkst, was du tunlichst meidest, dann merkst du sofort, dass wieder Schmerzen hochkommen und dass du in Abwehr dazu trittst und dass du das alles meiden willst. Bei anderen ist es so, dass diese früheren Verletzungen irgendwie, ich habe das am Anfang schon erwähnt, in der akuten Innenerfahrung nicht mehr da sind und einen Zustand von Gleichmütigkeit und Indifferenz darauf sich gelegt hat. Aber wenn du doch diese Dinge etwas intensiver berührst, dann merkst du, sie leben noch. Es haben sich viele Abwehrformen in dein Leben eingenistet gegen solche Dinge und Umstände, die früher Leid erzeugt haben. Und das Problem ist chronisch geworden und auch chronisch geblieben, nachdem du deine Vergebungsmaßnahmen vollzogen hast. Ich muss es sagen, Vergebung hat offensichtlich nichts bewirkt. Ich muss diesen Satz einmal formulieren, denn zu viele Menschen erleben ihn, zu viele Nachfolger Jesu erleben die Erfahrung, sie haben vergeben, so gut sie konnten. Sie haben es mit ganzer Hingabe, mit Schmerzen, mit Tränen gemacht und es hat sich so gut wie nichts oder nur sehr wenig ereignet. Was ist zu tun? An dieser Stelle ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir ganz genau hinhören auf das, was uns Jesus sagt. Ich zitiere einen Satz aus dem Evangelium, Markus 11, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, So vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Jetzt, ihr Lieben, ich will das einmal so akzentuieren, kommt die neue, hochwichtige und sehr bedeutsame Lehre des Herrn über Vergebung. Normalerweise heißt ja Vergebung, das war das, was wir bis jetzt gehört haben heute Morgen, dass wir die Schuld eines anderen an uns, diesem durch Begnadigung vergeben. Aber wenn wir das getan haben, ehrlich getan haben, und die Probleme gehen weiter, dann muss noch etwas anderes vorliegen. Dieser Sachverhalt wird schon gegeben sein, aber es muss noch irgendetwas anderes vorliegen. Und es liegt etwas anderes vor, denn nicht nur er ist schuldig geworden, sondern du hast von Anfang an, von deiner Kindeszeit an, über Jugendzeit und Erwachsenenalter, so scharf innerlich gegen das reagiert, was der andere oder die anderen dir angetan haben, so massiv, aber für dich in einer noch nicht erkannten Weise, dass das Hauptproblem jetzt bei dir liegt. Du hast etwas gegen ihn. Das haben wir gerade gehört. In dem Zitat aus dem Wort Jesu, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, das ist die Umdrehung der Definition von Vergebung. Vergebung heißt normalerweise, ich vergebe die Schuld des anderen, das, was der andere gegen mich hat oder gegen mich getan hat. Und nun sagt der Herr etwas total anderes. Wenn du merkst, dass du etwas gegen ihn hast, musst du vergeben, aber vergeben heißt letztlich dem anderen vergeben. Und im Nachsatz sagt er dann, so wird auch euer Vater eure Übertretung vergeben. Ihr Lieben, das Gros der Probleme im Umfeld der Thematik Unversöhnlichkeit, Verletzung, Beeinträchtigung, Verwundung und so weiter durch andere, das Problem liegt im Gros aller Fälle nicht bei den Verletzenden, nicht bei den anderen, sondern bei uns, bei unserer Gegenreaktion. Wir haben von der Kindheit an, von den ersten Jahren über spätere Jahre und Jahrzehnte es gelernt, auf diese Maßnahmen innerlich zu reagieren, und zwar durch bestimmte Haltungen, selten durch ganz exakte definierte Handlungen, durch Haltungen. Wir haben es gelernt, entweder offen zu rebellieren oder durch Verweigerung zu rebellieren. Wir haben den Betreffenden abgelehnt. Wir haben ihm misstraut. Wir gingen auf Distanz. Wir haben ihn verachtet. Wir haben ihn gemieden. Wir haben in einer komplizierten Reaktion uns über ihn gestellt, etwa durch Selbstmitleid und Depression. Es gibt so viele Maßnahmen, wie wir mit unseren Haltungen voll von Schuld uns gegen den anderen stellen, zwar dem anderen vergeben, aber unsere Haltung festhalten und nicht erkennen, nicht sehen, nicht wahrnehmen, dass das bei uns tief drin ist. Und das macht uns kaputt. Genau genommen, ihr Lieben, sagt uns das Wort Gottes, nicht die Sünde der anderen macht uns kaputt, sondern unsere Reaktion auf sie. Und wisst ihr, das geschieht ungeheuer häufig. Und das meiste Leid auf dieser Erde, bei Ungläubigen und bei denjenigen, die Christus kennen, kommt durch diesen Mechanismus zustande. Auch das Leid, das hier in diesem Raum vertreten ist. Wir haben nicht genug hingeschaut in die genauen Beschreibungen von menschlichem Unheil und Unglück und wie sie zusammenkommen, wie es die Schrift uns sagt. Wir haben nicht erkannt, welche Methoden von Rache und Unversöhnlichkeit wir entwickelt haben. Lasst euch sagen, die Hauptsache des Vergebungsproblems ist ein verkapptes Rachesystem. Ein verkapptes Rachesystem im Bereich der Haltungen, die natürlich immer dann zu bestimmten Handlungen sich entwickeln und dann auch darin sichtbar werden. Aber das Entscheidende sind die inneren Einstellungen. Da kann man in sich eine Fülle von Hass und Ablehnung und Vorbehalt und Distanz und Stolz tragen, worunter man schier kaputt gehen kann und dann auch wirklich kaputt geht. Und wenn du dem Heiligen Geist gestattest, da reinzuleuchten, wenn der Heilige Geist dir eine Sehnsucht nach Wahrheit geben darf, weil du ihn darum bittest, dann wird er in einer ganz schönen Weise dich umgeben mit seiner Geborgenheit und dich bejahen und dann dir sagen, achte einmal darauf, wie du denkst darüber. Achte auf deine Haltung an der Stelle. Achte auf deine Einstellung dort. Und du wirst dich wundern, was alles in dir liegt und was dann sichtbar wird. Und wenn du dann vergibst und nicht vorbeigehst an diesen eigenen Haltungen, dann wirst du erleben, dass eine Freiheit über dich kommt und du anfängst zu leben wie nie zuvor. Der fünfte Punkt. Und jetzt komme ich, ihr Lieben, zu einem Art Höhepunkt. High-End. Erleben von Gnade im weitesten Sinne des Umfeldes von Vergebung. Und ich will das mal beschreiben. Und das ist vielleicht für viele von euch völlig neu. Du hast bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein gutes, erfreuliches oder leidliches Leben geführt mit dem Herrn. Vielleicht früher ohne den Herrn, aber jetzt mit dem Herrn. Manches Schöne ist passiert an Freisetzungen, neuen Entwicklungen. Du bist Gott dankbar. Und dann auf einmal bricht es über dich herein. Eine Reihe von Ereignissen, von Intrigen und Bosheiten, Gemeinheiten, die dich fast platt machen. Du weißt gar nicht, wie du dich wehren sollst. Alles, was du bisher aufgebaut hast, ist in Frage gestellt oder wirklich kaputt gegangen. Du kommst nicht mehr voran. Du fühlst dich umgeben von Wellen, von Ungerechtigkeit, von Intrige, von Bosheit und kannst einfach dich nicht dagegen wehren. Es ist so, als ob die ganze Welt sich gegen dich verschworen hat. Das mögen Menschen sein, die sich gegen dich stellen, denen du eigentlich nichts getan hast. Oder es sind Umstände und Sachverhalte, die alle gegen dich gerichtet sind. Du weißt gar nicht, wie du richtig eingreifen sollst. Du kannst nichts fassen, aber du siehst dich umstellt von einem eigenständigen, perfiden Muster von bösen Umständen und du erlebst dich als ein Opfer. Eigentlich nur als ein Opfer. Du gehst in einen geistlichen Kampf, du übernimmst eine Art geistliche Gebetsoffensive, aber es rührt sich nichts. Und das erleben recht viele. Vielleicht nicht auf diesem dramatischen Level, den ich eben beschrieben habe, sondern um einiges milder, aber letztlich doch genauso qualvoll oder länger anhalten, was dann die Summe an Leid nicht vermindert. Was ist zu tun? Bist du dem ohnmächtig ausgeliefert? Nein, nein, nein. Du sollst jetzt in die höchste Form des Lebens mit Wahrheit und göttlicher Gnade eintreten und die allergrößte Beförderung in deinem Leben erwarten und bekommen, wenn du richtig reagierst. Verstehen wir uns richtig? Ich habe heute viel vorgelesen, weil ich schnell durchkommen wollte, damit ich bei den letzten beiden Punkten etwas Zeit habe. Ich rede davon, dass wir dem Herrn nachfolgen, dass wir seine Güte erlebt haben in vielen Einzelreaktionen, aber dass unbestreitbar da in bestimmten Bereichen eine Fluchlinie, ein Bereich von Unheil und von Störung und von Not und von Pein vorliegt, wo wir nicht weiterkommen, in beruflicher Hinsicht, in familiärer Hinsicht, in sozialer Hinsicht, was immer es sein mag, ich kann es gar nicht aufzählen, das sind einfach negative Komplexe, die sich gegen dich stellen, die du nicht überwinden kannst. Und du kannst machen, was du willst, da rührt sich nichts dran. Und an der Stelle, ihr Lieben, sollten wir lernen. Ich will das anhand von zwei biblischen Modellen und Personen euch illustrieren. Einmal war es Josef, ein sehr sympathischer Mann. Aber in seiner Kindheit, frühen Jugend, hatte er so einige Unarten gehabt. Er war arrogant, ein bisschen überheblich, sonst sehr zart beseitet, aber gegenüber seinen eigenen Geschwistern doch sehr unsensibel, sonnte sich in der Gunst und Bevorzugung seines Vaters und hat dann besondere Träume und Einsichten, die tatsächlich von Gott kamen, also einen richtigen Hintergrund hatten, in einer so ungeschickten Weise seinen Brüdern und der Familie gegenüber offenbart, dass er damit angeben wollte und sagen wollte, hört mal zu, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ihr mir alle untertan seid. Das war, könnte man sagen, kindliche Unvernunft und jugendlicher Leichtsinn und mangelnde Weisheit, das steht doch einem jungen Menschen zu. Das machen wir doch alle. Aber in den Augen Gottes war das totales Unrecht. Eine Haltung, die ihm nicht gefiel. Nicht nur den Eltern und den Geschwistern. Und dann getrennt, zu einem großen Teil, nicht ganz getrennt davon, ergaben sich einige wenige Jahre später ganz schlimme Umstände. Er wurde von seinen Brüdern verkauft an irgendwelche durchreisenden Karawanen, landete in Ägypten als Sklave, war mehrfach das Opfer von Intrige und Verrat und hatte einige schlimme Jahre zu durchleiden. Aber dieser Josef, ihr Lieben, der hat die Zusammenhänge durchschaut, von denen ich jetzt rede. Er hat nämlich erkannt, es ist unsinnig, sich zu beklagen über das Leid und das Unrecht, was er erfährt, denn ihm war deutlich, er hat es selbst in einer völlig anderen Situation zu Hause, in der gemütlich geborgenen Situation des Elternhauses, da hat er so einige Dinge ausgelebt. Und er hat das so stark durchschaut, dass er nicht nur vergeben hat, sondern dass er gesagt hat, ich weiß, das war eigentlich Gottes Zulassung. Und daraus macht Gott sogar eine positive Führung und hat dann ganz andere Verhältnisse in seiner Kindheit erledigt, um dadurch die gegenwärtigen Schwierigkeiten in seinem Erwachsenenalter anzugehen und zu erleben, wie der Herr dort eingreift. Und das hat der Herr getan in einer gewaltigen Weise. Er wurde nicht nur daraus erlöst, er hat nicht nur vergeben, sondern er wurde zum Vizekönig von Ägypten gemacht, zum geistlichen Vater des Pharao berufen und hat eine gewaltige Rehabilitierung erfahren. Ihr Lieben, das ist eine Extremkarriere. Versteht den Zusammenhang. Da gab es die Situation A, sein Verhalten im Elternhaus gegenüber den Geschwistern, und Situation B von ganz anderer Art, in einem ganz anderen geografischen Setting, nämlich in Ägypten als Sklave, dort geknechtet und gedemütigt und verraten. Und er hat erkannt, dieses böse Unrecht, diese Gemeinheit, diese nicht zu fassende Kette von Schwierigkeiten, die ihm widerfahren ist, hat etwas zu tun mit seinem Verhalten Jahre oder Jahrzehnte davor. Und indem er da zurückging und das mit Wahrhaftigkeit und Gnade richtig handhabte, hat der Herr eingegriffen in der ganz anderen Außensituation seines Gefängnisdaseins, seines Sklavendaseins, seiner Demütigung und der Freiheitsberaubung. Ein anderer Fall. Hiob. Ihr Lieben, Hiob. Hiob, da sind die Verhältnisse auf Anhieb nicht ganz so leicht zu erkennen, aber in Wirklichkeit, wenn man den Schlüssel gefunden hat, noch viel, viel deutlicher. Und dann erleben wir die Kraft dieses geistlichen Prinzips umso deutlicher. Hiob war ein Mensch, der nach allem Augenschein tadellos lebte, was ausdrücklich ihm von Gott selbst bescheinigt wurde. Aber es kam dann doch dieses gewaltige Unheil über ihn in einer solchen Fülle und Dichte, ihr Lieben, dass er mit diesem seinem Leidensschicksal zum Inbegriff des angeblich unschuldigen Leidenden geworden ist. Wir reden vom den Hiobsdasein, vom Hiobsschicksal, vom Hiobsleid. Er stürzte ins Unglück. Und kaum war das eine gekommen, kam das zweite. Und so brachen in Wellen alle möglichen Formen von Desaster über ihn herein. Und er konnte sich nicht dagegen wehren. Das schien wie eine Kette von unfairen Schicksalsschlägen zu sein, so als ob sich alles gegen ihn verschworen hat und ein blind wütendes Schicksal, obwohl es einen gerechten Gott gibt, ein blind wütendes Schicksal ihn einsperrt und vernichtet und seine Familie zerstören will. Wenn es je ein Opfer in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, der nichts für das Leid konnte, das ihm zuteil wurde, dann war es wohl er, könnte man sagen, aber ist verkehrt. Das stimmt mitnichten. Die Bibel sagt, er war ein Mann, der auf der Ebene der Sichtbarkeit in seinen Handlungen und Einstellungen wirklich einwandfrei lebte, tadellos war. Da war kein Makel zu erkennen. Aber er war ein Moralist und auch deswegen umgeben von Moralisten. Den ersten drei Freunden, von denen die Bibel berichtet. Er war selbstgerecht und zutiefst von seiner sittlichen Qualität und Unversehrtheit überzeugt. Und er war auch überzeugt von der Ungerechtigkeit Gottes. Das kann man alles nachlesen in den Reden des Elio, des vierten Freundes. Er hatte kein florides moralisches Unrecht in dem Sinne begangen, dass er gelogen und betrogen hat und dass er voller Selbstsucht war und Herrschaftsgelüste und Machtgelüste dergleichen bewiesen hat. Nichts von dem war vorhanden. Aber er war so sehr von seiner eigenen moralischen Integrität, die aus der Mitte seines Wesens kommt, überzeugt, dass er die Gerechtigkeit Gottes nicht empfangen konnte und die löcherige Grundlage seiner Eigengerechtigkeit nicht sehen konnte. Und dadurch hat er das Unglück herbeigerufen und herbeigefürchtet. Und als er dann doch im Gespräch mit Elio und dann mit Gott erkannte, wie verkehrt und töricht er verhalten hatte, und dann um Vergebung bat, was dann darin kulminierte, dass er für die ersten drei Freunde gebeten hatte, dann kam ein noch größerer Segen und Frieden über ihn. Ihr Lieben, dieses Prinzip ist bis zum heutigen Tage in der Menschheit, in der Gesellschaft und in vielen, vielen Leben existent. Und die Bibel berichtet in ganz genauer Beschreibung der Zusammenhänge und Mechanismen davon. Nicht nur bei diesen beiden Männern, an vielen Stellen in der Heiligen Schrift, etwa im Leben von David, von den Königen davor und danach, in allen Einzelheiten. Ich möchte dir sagen, wenn du erkennst, dass irgendeine Decke, etwas Fluchartiges, Negatives, Bedrückendes, Finsteres auf dir ruht, dass bestimmte Segnungen, die du dringend brauchst und begehrst, einfach nicht kommen, wenn das deine Erfahrung ist, wenn ich so dein Leid beschreibe, wenn du merkst, das trifft für mich zu, dann hab den Mut zu fragen, wo habe ich vielleicht früher, oder ohne vielleicht, wo habe ich früher auf der Ebene von Haltungen mich am Herrn versündigt. Ich habe es nicht gemerkt, andere haben es kaum bemerkt, aber Gott hat es gesehen und ich habe ihm das Mandat aus der Hand genommen, mich segnen zu dürfen. Lass mich ein drittes Beispiel geben, ein Beispiel aus meinem Leben, aus dem Leben dieser Gemeinde. Ich bringe es erstmalig hier in der Gemeinde im Plenum des Gottesdienstes und auch nur in Andeutung. Wir lebten als Gemeinde bis vor 10 Jahren in schönem, fast würde ich sagen, eitlen Frieden. Es ging der Gemeinde sehr gut. Und dann schier über Nacht brauste ein Orkan von Zwistigkeiten, Spannung, Streit und Missgunst und Intrige über uns. Einige von uns wissen das noch. Ich gehe nicht in die Tiefen. Ich will nur sagen, es war da. Und es tat unheimlich weh. Man stellte sich gegen mich am Anfang und dann auch gegen die Gemeindeleitung. Und ehe wir uns versahen, war diese friedfertige Gemeinde in den größten Turbulenzen und Schwierigkeiten wirklich existenzbedrohend, die man sich vorstellen kann. Es war eine fatale, eine schlimme Zeit. Und man konnte sich fragen, wie war das nur möglich, aus heiterem Wohlbefinden, aus göttlich blauem Himmel, von Wohlbehagen und Gottes Segen heraus. Wie war das nur möglich? In die Einzelheiten gehe ich nicht. Wir kamen durch. Gott sei Preis. Er hat uns gerettet. Er hat uns durchgeholfen. Und anschließend haben wir, würde ich sagen, eine noch schönere, friedvolle, sanfte Entwicklung erlebt. Und als wir so drin waren, nein, fast draußen waren aus dem Problem, oder eigentlich schon im Sichtbaren alles überwunden hatte, sprach der Herr zu mir über diese Zusammenhänge anhand des Lebens von Josef. Und er sagte zu mir: Wolfert, ich weiß wohl, dass die Anschuldigungen, die gegen dich und dann später gegen die Gemeindeleitung erhoben wurden, nichtig sind und nicht aufrechtzuerhalten sind. Einfach verkehrt sind. Sie stimmen nicht. Aber ich habe gesehen, dass ihr und auch du, Wolfert, sehr zufrieden wart mit eurem Werk und ganz schön selbstgefällig in dem Segen euch bewegtet, den ihr bekommen habt. Und weißt du, das ist eine Form von Unabhängigkeit. Und deswegen kam das über euch. Und indem ihr das erkannt habt und richtig reagiert habt, kam dann mein Schutz wieder zur Geltung und ich habe euch bewahrt und ich will euch segnen, wenn ihr diese Lektion gelernt habt, für den Rest eurer Gemeindeexistenz, bis ich wiederkomme. Und ich denke, ich hoffe, dass ich so sagen darf, dass wir das gelernt haben, dass wir nicht mehr sehen, dass wir stehen, sondern dass wir, die wir stehen, darauf achten, dass wir nicht fallen. Und dass wir uns ständig an den Herrn klammern und uns abhängig machen von ihm, damit dieses Mandat seiner Fürsorge, seiner Sicherung, seiner Segnung nie verloren geht, sondern immer für uns wirkt, was der Herr gerne tun will. So möchte ich euch sagen, es gibt keine Zufälle in unserem Leben. Ich wiederhole das noch einmal. Wenn du darunter leidest, dass an bestimmten Stellen, nicht durchgehend in deinem Leben, einfach Segen sich nicht etablieren will, oder gar mehr als das, wirklich Unheil und Defizite und Armut und Krankheit und Mangel und Schutzlosigkeit da ist, dann sei so klug, lass dich umwerben und schau nach, ob vielleicht an einer ganz anderen Stelle, nicht im Bereich der Symptome und Probleme, sondern im Bereich von verborgenen, aber doch vorhandenen Haltungen bei dir jetzt oder früher und dann wohl auch noch jetzt, etwas vorliegt, was es Gott unmöglich macht, das alles mit seinem gewaltigen Segen, der geplant ist und der bereit liegt, auszufüllen und zu sichern. Lass dich bitten, mach das. Und du wirst erleben, dass du nicht in ein finsteres Loch fällst. Du wirst nicht depressiv darüber werden. Der Herr wird diese Maßnahmen flankieren. Und er wird dich mit seinen Engeln umgeben, sodass du, wenn du Richtung Wahrheit gehst, erleben wirst, dass er so viel Zuwendung und so viel Bejahung und Bestätigung dir geben wird, dass du es dir erlauben kannst, hineinzuschauen in dein Herz und in das, was dich wirklich umtreibt und was deine Motive innerlich erhält und ausfüllt. Und dann wirst du erleben, dass Gottes Hand erneut sich ausstreckt, aber dann für dich und dich zu Ehren bringt und diese Defizite ausfüllt, unter denen du jetzt leidest. Lass dir das sagen. Gott ist so gut. Lass nicht zu, dass du irgendwie in dem Bewusstsein von Stumpfheit oder Ungerechtigkeit, die auf dir lastet, lebst und Kräfte gegen dich gerichtet siehst, die zufällig sind oder die du nicht beschreiben und nicht deuten kannst, die einfach gegen dich sind. Lass solche Denkungsart nicht zu. Es gibt hinter dir, sogar in dir, eine Person, die unbedingt den himmlischen Segen durchsetzen will. Halleluja. Kann man davon jemanden Amen sagen? Jetzt komme ich zum letzten Punkt, zum sechsten Punkt. Es gibt im Umgang mit Gnade und Wahrheit auch so etwas wie eine Prävention, eine Vorbeugung gegen Verletzung. Und das will ich euch einmal beschreiben anhand von Römer 15, die Verse 1 bis 4. Der letzte Punkt. Haltet noch aus. ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch jetzt in den nachfolgenden wenigen Minuten vermitteln, wie wir ohne Verletzung oder mindestens ohne Verletzung, die wehtut, durchkommen können. Das ist ganz fantastisch. Das gibt's wirklich, ihr Lieben, das gibt's wirklich. Vers 1. Wir aber, die wir stark sind, wollen der Schwachen Unvermögen tragen und nicht uns selber zu Gefallen leben. Die Bibel bekennt sich dazu, es gibt Nachfolger Jesu, die stark sind. Sollten fast alle werden, mindestens am Ende ihrer Zeit mit dem Herrn, aber einige sind es nicht. Und stark sein heißt stark sein in Jesus, stark sein durch den Herrn, stark sein derart, dass er in dir ist, ist gemeint. Und wenn du das erfährst, dann sollst du nicht dir selbst zu Gefallen leben. Vers 2. Es lebe ein jeglicher unter uns so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten zur Auferbauung. Ganz, ganz kurz, nur ein ganz kostbarer Vers. Das ist Mission pur, was da drin steht. Wenn du vom Herrn Aufbau und Stärkung erlebst, wenn du als Person in deiner Struktur, in deinem Wesen, in deinem Auftreten, in deiner inneren Gründung durch Gottes Gnade fest geworden bist, dann sollst du das einsetzen zum Gunsten und zum Gefallen anderer, um diese aufzubauen und um diese zum Starken, zum Guten zu führen. Und ihr Lieben, das bedeutet, dass jemand in deiner Umgebung, der Nächste, nicht der Bruder allein, dass er dich erleben wird als ein Agent Gottes. Und er wird sein Herz dem Herrn öffnen. Vers 3. Denn auch Christus hat nicht sich selber zu Gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, Psalm 69, Vers 10, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ihr Lieben, das, was hier in diesem Vers steht, ist jetzt ein Sonderfall dieser allgemeinen Aussage, dass wir nicht nur für uns, sondern auch für andere leben sollen. Wir müssen auch für uns leben, wir müssen uns auch selbst lieben, sagt das Wort ausdrücklich, aber dann eben so viel Liebe und Stärke und göttliche Kraft und Gnade in uns haben, dass genug für andere da ist. Und nun wird ein Sonderfall hier beschrieben, nämlich der, dass Jesus so gelebt hat, dass die Schmähungen, die auf uns gefallen sind, eigentlich auf ihn gefallen sind. Und das ist der Punkt, den ich jetzt ganz kurz ausführen will. Schmähungen sind Verletzungen, Verwundungen, Beeinträchtigungen, Gerüchte, Verleumdungen, negative Aussagen, Kritik. Und das Wort sagt, hört bitte zu, das ist lebensstiftend. Das Wort sagt, die Verletzungen, die auf dich fallen, sind eigentlich auf Jesus gefallen. Und sofort meine Frage danach, beschreibt das unsere Situation? Ist ein herrliches Wort, nicht? Tut gut, ja? Klingt hervorragend. Beschreibt das deine Situation oder anders gefragt, wie kannst du dahin kommen, dass ab jetzt oder in ganz naher Zukunft doch immer wieder stattfinde, Gemeinheiten, Bosheiten, Unverschämtheiten und eben Schmähungen, wie auch immer, dass sie, wenn sie auftreten, nicht dich runterdrücken, nicht dich treffen, nicht dich kaputt machen. Wie kann das wirklich geschehen? Weißt du, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, aber zu weiten Teilen dein Ich noch durch seelische, fleischliche Reaktionen und Einstellungen gelebt wird und gekennzeichnet ist. Wenn das dein Ich ist, dann treffen die Verletzungen dieses dein Ich. Und dann wirst du ganz sicher darunter aufschreien und stöhnen. Und das wird wehtun. Und wenn du dann das Wort liest, dann sagst du, ja Herr, schön. Das klingt so gut, Herr, aber was ich eben erlitten habe, tat so weh. Es tat so weh. Und was wirst du machen? Du kannst gar nicht anders. Du wirst aus dem Arsenal deiner eigenen fleischlichen Kräfte irgendwas rausholen und zurückschlagen. Nach einiger Zeit merkst du, ich muss vergeben, ich muss selbst um Vergebung bitten, dann läuft das ab. Okay, gut, es läuft hoffentlich. Aber es ist nicht nötig. Wie sieht Vorbeugung aus? Ihr Lieben, jetzt können wir, wenn wir wollen, den Segen der biblischen Lehre über die neue Schöpfung, die neue Kreatur, die wir sind, ernten. Das Wort sagt uns, Wir sind eine neue Schöpfung, wenn wir Ja sagen zu Jesus. Wir bekommen einen neuen Geist. Und dieser neue Geist, nicht der Heilige Geist, der neue Geist ist göttliches Leben. Zoe, Römer 8, Vers 10. Und das Wort Gottes sagt, dass dieser Geist wachsen soll, gepflegt werden soll von uns, gestärkt werden soll, Nahrung bekommen soll, dass er immer stärker, immer reifer wird und schließlich uns zur Mündigkeit führt. Was bedeutet, dass dann unser Fleisch nichts mehr zu sagen hat, weil unser Geist, nicht wir in unserer alten Verfassung, sondern unser Geist die Geschäfte, die Handlung des Fleisches tötet. Und dann sagt uns das Wort, nachzulesen, Galater 2, Vers 20, dass dann nicht mehr wir selbst sind. Unser Ich besteht darin, dass Christus ein Teil von mir ist, dass Christus in mir ist, dass er meine Identität ausmacht. Und dann sagt uns Kolosser 3, Vers 4, dass unser Leben Christus ist. Ihr Lieben, es gibt die Beschreibung und den Vorgang, dass unter Reifung unseres Geistes immer mehr Jesus die Mitte unseres Ichs, unserer neuen Identität wird. Das gibt es wirklich. Das ist unser Ziel, ein wunderschönes Ziel. Es hat wunderbare Auswirkungen, von denen ich einiges oder vieles bereits berichtet habe. Aber heute Folgendes: Wenn Jesus in dir die Mitte deines Ichs ist, deine Identität gleichsam darstellt und markiert, und es kommt dann eine Verletzung auf dich zu, dann trifft sie wirklich ihn und nicht mehr dein altes Ich. Und dann erlebst du die Verletzung wohl als eine Handlung. Du wirst nicht beglückt sein darüber, steht nicht da, aber du wirst nicht verwundet. Die seelischen Schmerzen, der Eingriff in deine Person findet nicht statt. Du kommst einfach heil durch. Du kannst den Betreffenden, der das getan hat, segnen. Du sollst erleben, wie dann der Text weitergeht, Vers 4 und Vers 13, dass diese Zusammenhänge dir deutlich werden. Du erlebst eine Belehrung, wie es heißt in Vers 4, kannst vielleicht Vers 4, eine Belehrung aus dem Wort Gottes, wie man so vorangehen soll. Du übst dich in Ausdauer und in Ermunterung, bei Luther Geduld oder Trost, bei Luther Trost, bei Luther Trost. Du übst dich darin und Hoffnung wird freigesetzt. Du wirst jemand, der auffällt dadurch, dass er einfach nicht mehr niedergeknüppelt werden kann durch die Bosheiten der Umgebung. Und du wirst jemand, der ein Segenträger wird. Von dir strömt Hoffnung heraus. Und die wird dein ganzes Wesen ausfüllen. Vers 13 sagt uns in diesem Kapitel, dass du dann voller Freude und voller Frieden bist. Ihr Lieben, das sind ganz praktische Konsequenzen und Auswirkungen dieser Erfahrung. Es macht sich bezahlt, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unseren Geist so umzuformen und so erstarken zu lassen durch göttliches Leben, durch das Wort, durch Anbetung, dass Jesus in uns die wahre Identität wird. Das macht sich bezahlt und du kommst durch Verwundungen hindurch. Ja, sie gehen an dir vorbei. Sie fallen irgendwie an dir ab. Und du wirst davon nicht betroffen werden. Und du wirst ein Hoffnungsträger werden für deine Umgebung, für deine Familie, für die Gemeinde, für deinen Arbeitsplatz. All das ist gemeint. Ist das nicht wunderbar? Ihr Lieben, das Leben mit Gnade, richtig verstanden und nicht den Worthülsen oder Allgemeinplätzen überlassen, sondern tatsächlich ergriffen und ausgelebt, führt uns zu wunderbaren Höhen von realem Frieden, realer Freude und Segen mit dem Herrn. Dafür sind wir da. Halleluja. Amen. Und wenn ja, dann meinen wir dem Herrn, wirklich dem Herrn. Und jetzt müssen wir das uns aneignen. Lasst uns beten. Herr, ich bitte dich darum, dass diese Zusammenhänge, dass sie uns verfolgen zum Segen. Herr, du willst nicht, dass auch nur einer unter uns weiter mühselig dahin lebt, geschlagen, bedrückt, unterdrückt, gebeutelt von Personen und Menschen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht nur Prinzipien gibst, sondern dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns hineinführst in die Wunderwelt von Gnade und Wahrheit. Ich danke dir, Herr, dass du alles Leid getragen hast. Jede Belästigung, jede Beeinträchtigung, jede Schmähung, jede einzelne Attacke. Und ich danke dir, dass du Verständnis hast dafür, dass wir so leiden und es nicht gepackt haben und doch überwunden worden von diesen Bosheiten und dann griesgrämig und bitter reagiert haben. Danke, Herr, dass du uns nicht abschreibst, dass du ein wunderbares, flexibles, lebendiges Programm hast für jeden Einzelnen von uns, mit dem du uns das Verständnis öffnest, uns die Hintergründe zeigst und dann mit deiner Liebe hindurchziehst durch diese Probleme und herausholst. Herr, nicht ein einziger soll verharren in seinem Leid, das nicht von dir kommt. Herr, wir wissen, dass wir um deinetwillen leiden müssen. Das ist nicht zu vermeiden, aber wir wollen das andere Leid abschütteln und uns von dir nehmen lassen. So komm, Heiliger Geist, komm auf diese Versammlung und sorg dafür, dass viele unter uns heraustreten aus diesen Bedrängungen und Bedrückungen. Öffne ihnen die Augen, öffne ihnen die Herzen, öffne ihnen die Augen des Herzens, dass sie sehen können und begeistert sind davon, dass du es uns leicht machst, Gnade anzunehmen und zur Wahrheit zu stehen. Herr, wir preisen dich dafür, dass die Wahrheit, die von dir kommt, nicht vernichtend ist, nicht kalt ist, sondern dass sie so sanft und so behutsam ist und dass du uns hinziehst zu dir. Und ich danke dir, dass du jedem von uns Blicke in dein Angesicht gewährst, der jetzt noch Mühe hat, diese Schritte aufgrund neuer Einsichten zu gehen. Aber Herr, deine Augen sind leuchtend und warm und barmherzig. Wir wollen da hineinschauen. Und danke dafür, dass sie uns befähigen, die alten Positionen aufzugeben und in deinem Sinne zu reagieren. Danke dafür. Amen. Amen. Und ich glaube, dass sehr viele unter uns Stoff gefunden haben zur richtigen Reaktion. Und dass einige nicht warten wollen und auch nicht dürfen. Und komm nach vorne. Und leg dich fest mit 1, 2, 3 Sätzen, dass du reagieren willst auf die ausgestreckte Hand Gottes, die wirklich gnadenvoll ist und Hilfe enthält. Und anderes wird erst im Laufe der nächsten Tage so voll erfasst werden und deutlich werden. Aber ich bitte dich, entzieh dich dem nicht. Und die unter uns, die noch keine Beziehung zu diesem Herrn haben, der sein Leben gegeben hat, für nicht nur für die Verletzungen, sondern für jede Sünde und Schuld unsererseits, ja, der ist heute herzlich eingeladen, diesen Herrn anzunehmen. Er soll dein Erlöser werden. Er soll dein großer Bruder werden. Er soll dein Heiler werden, dein Retter werden, der Weg zum Vater werden. Er führt dich heute geradlinig zum Vater. Du sollst ewiges Leben bekommen. Lass dir diese Chance nicht nehmen. Komm zum Herrn. Das ist nicht lebensverneinend. Du musst nicht Angst haben, dass du ab jetzt ein Mönchsleben in komischer Heiligkeit führen musst, sondern du sollst ein Leben in Saus und Braus in geschenkter Heiligkeit führen. Mit Gottes Gerechtigkeit ausgestattet, ohne Verdammnisgefühle, ohne Angst vor dem Tod, ohne Angst vor der Zukunft, ohne Angst vor Umständen, die bis jetzt zu stark und zu mächtig waren. Mit ihm bist du überlegen über diese Schwierigkeiten. Komm zu ihm. Er wartet auf dich. Lasst uns singen.